Also es ist zumindest eine Philosophie, die innere Autonomie betont und uns dabei hilft, diese innere Autonomie auch zu entdecken und uns auch klar vor Augen zu führen, auch das Thema innere Freiheit als einen wichtigen Aspekt. Und sie ist aber auch gleichzeitig aus meiner Sicht, und das wird häufig zu wenig gesehen, eine sehr soziale Philosophie. Das heißt, sie fordert uns im Grunde genommen auch dazu auf, mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen. Und ich glaube, Krisenzeiten sind Zeiten, in denen wir gut daran tun, uns mit anderen Menschen zu verbinden, in Kontakt zu gehen und uns nicht von ihnen zu trennen.
Hallo zum Podcast Wer schreibt denn sowas? Von Stratum Connect. Wir stellen Autoren und Autorinnen vor mit ihrem neuen Buch. Wie immer ist es ein Buch mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und wie genau das gehen kann, finden wir heraus.
Können Philosophen der Antike, die vor 2000 Jahren gelebt haben, für unsere Zeit noch nützlich sein? Oder uns sogar sagen, wie erfolgreiches Führen und Managen heute geht? Unternehmensberater wie Alexander Zock bejahen dies in seinem Buch Der Weg der Stoa in der Führung, verrät uns Zock auch warum und wie. Tatsächlich dürften ja nicht wenige Führungskräfte die Vorstellung haben und unter dieser Vorstellung auch leiden, dass es von ihnen abhängt, ob ihr Unternehmen oder die Organisationseinheit, für die sie zuständig sind, ihre Ziele erreichen. Sie verbinden ihre persönliche Zufriedenheit und ihr individuelles Glück damit, dass sie erfolgreich sind in ihrer Führungsrolle. Und sie kämpfen deshalb auch täglich mit all den Widerständen und Spannungen, die von außen auf sie zukommen. Würden diese Führungskräfte durch die Schule der Stoa gegangen sein und bei Seneca, Epiktet oder Marc Aurel anstatt im MBA-Studiengang Führung und Managen gelernt haben, dann wüssten sie, jetzt ein Zitat aus dem Buch, dass wir auch für die vorher noch im Außen verorteten Spannungsquellen eigentlich selbstverantwortlich sind. Als Stoiker würden sie das Konzept der inneren Freiheit leben und sich nicht selbst für Dinge verantwortlich machen, die außerhalb ihrer Macht liegen. Mein Name ist Richard Häusler und ich freue mich sehr, dass Alexander Zock heute mein Gesprächspartner ist. Hallo, Herr Zock.
Ja, hallo.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es seit einiger Zeit einen Hype gibt oder einen Trend, eine Mode ist, sich mit Stoizismus zu beschäftigen. Woran liegt das?
Also es ist ja immer ein bisschen schwierig, so die genauen einzelnen Ursachen zu finden. Aber ich glaube, es liegt die Vermutung schon nahe, dass die Stoa als eine Art Krisenphilosophie vielleicht wieder jetzt en vogue ist, weil sie in den Zeiten, in denen sie tatsächlich großen Einfluss hatte, immer auch eingebettet war in Zeiten des Umbruchs. Das war schon damals so, als es anfing im Griechenland, als Alexander der Große die alte Ordnung der Stadtstaaten durcheinander gewirbelt hat. Das war im Römischen Reich so, als die Republik zerstört wurde oder später das Kaiserreich in die ersten großen Krisen kam. Im 17. Jahrhundert gab es nochmal so eine Renaissance des Stoizismus. Auch da waren die Dinge nicht so wirklich stabil. Und jetzt im ausklingenden 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts, wenn man mal so guckt, gibt es, glaube ich, genügend Anlässe, auch wieder so ein Fragezeichen zu machen, ob diese Zeit wirklich nicht doch auch große Umbrüche mit sich bringt, die uns vielleicht ganz anders fordert.
Und da scheint die Stoa eine Antwort zu geben, die uns unabhängiger macht von diesen Einflüssen und irgendwo so eine innere Ruhe und Gelassenheit verspricht, oder?
Also es ist zumindest eine Philosophie, die innere Autonomie betont und uns dabei hilft, diese innere Autonomie auch zu entdecken und uns auch klar vor Augen zu führen, auch das Thema innere Freiheit als einen wichtigen Aspekt. Und sie ist aber auch gleichzeitig aus meiner Sicht, und das wird häufig zu wenig gesehen, eine sehr soziale Philosophie. Das heißt, sie fordert uns im Grunde genommen auch dazu auf, mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen. Und ich glaube, Krisenzeiten sind Zeiten, in denen wir gut daran tun, uns mit anderen Menschen zu verbinden, in Kontakt zu gehen und uns nicht von ihnen zu trennen. Und daher, glaube ich, kann uns die Stoa in diesen Zeiten in beide Richtungen eigentlich etwas mitgeben, was positiv ist.
Nun bezieht sich Ihr Buch ja explizit auf Führungskräfte und deren Aufgaben. Der Untertitel heißt, wie moderne Führungskräfte von der Philosophie des Stoizismus profitieren. Deshalb würde ich ganz gerne mal kurz darauf einsteigen und auch eine etwas kritische Frage an Anfang stellen. Denn wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, dann heißt innere Freiheit für eine Führungskraft vor allem die Grenzen des eigenen Einflusses und der eigenen Macht zu erkennen.
Ja.
Sie weisen ja darauf hin, dass wir als Führungskräfte, ich zitiere wieder, nicht frei in der Ausübung der uns übertragenen Rollenaufgaben sind. In der Ausübung dieser Aufgaben können wir jederzeit behindert werden. Es können immer äußere Umstände dafür sorgen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Wenn das so ist, führt uns eine solche Auffassung aber dann nicht allzu leicht in eine allgemeine Verantwortungslosigkeit. Könnten sich Führungskräfte dann damit nicht allzu leicht aus den Anforderungen, die an sie gestellt werden, guten Gewissens und mit dem Etikett "Ich bin Stoiker" verabschieden?
Nein, das glaube ich nicht, weil im Kern ist die Stoa ja erstmal eine Lebensphilosophie und keine Managementphilosophie. Und als Lebensphilosophie hat sie den Anspruch, uns einen Weg zu weisen hin zu einem gelingenden Leben. Was die Stoiker dann auch mit Dingen verbunden haben, wie der inneren Seelenruhe, auch der inneren Glückseligkeit und ähnlichen Dingen. Das heißt, es geht eigentlich wirklich darum, erstmal für sich eine Haltung und eine Verortung im Leben zu finden, die ein höheres Maß an innerer Zufriedenheit und innerem Glück befördern kann. Und die Verbindung zur Managementaufgabe ist dann eigentlich eher die, dass ich sagen würde, Menschen, die eine solche innere Verortung haben, können der Rolle der Führungskraft besser gerecht werden, weil sie innerlich autonomer sind und damit nicht so stark in die Versuchung kommen, ihre inneren Bedürfnisse in die Rolle mit reinzumischen. Ja, also wenn man sich überlegt, dass eine Führungskraft, die versucht, ihre innere Zufriedenheit in grundsätzlicher Maße durch diese Rolle zu gewinnen, wird sehr viel unfreier in der Bearbeitung der Aufgaben der Führung gehen, als eine Person, die in innerer Freiheit und auch in innerer Aufgeräumtheit in eine solche Aufgabe geht. Also ich sehe da nicht die Tendenz, sich abzusetzen, sondern eigentlich eher die Tendenz, auf andere Art und Weise nochmal klarer in die Verantwortung zu gehen. Mit der Begrenzung, dass ich eben weiß, dass all mein Bemühen manchmal auch keine Grenzen findet, wenn es halt gerade nicht möglich ist, das umzusetzen.
Also sozusagen ein Mittel gegen den Druck, der da von allen möglichen Seiten kommt, und auch die Aufforderung, sich nicht zu sehr zu identifizieren mit dieser Aufgabe, sondern eine gewisse innere Distanz zu bewahren.
Also ich würde immer sagen, dieses Thema, der Unterschied zwischen ich bin meine Rolle oder ich habe eine Rolle. Wenn ich die Rolle bin, habe ich keine innere Distanz mehr, und alles, was in mir sich jetzt dann auch äußert an Emotionen, Leidenschaften, was auch immer, strahlt sofort in die Rolle rein. Wenn ich sage, ich habe eine Rolle, dann kann ich in innerer Distanz auch draufschauen und sagen, wie ich diese Rolle ausfülle. Ist das angemessen? Entspricht das dem Anforderungsprofil der Umwelt dieser Rolle und ähnliches?
Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie hoch schätzen Sie den Anteil der Führungskräfte ein, die immer noch sagen, ich bin meine Rolle, und sich deshalb unnötig viel Spannungen aufladen?
Also ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, sondern ich glaube eher, dass es immer wieder Situationen gibt, wo eigentlich jeder auch mal durchaus da reinrutscht und sagt, ich bin meine Rolle, ohne sich das explizit zu sagen, aber die Rolle so lebt. Und dann gibt es wieder andere Situationen, wo man tatsächlich dann auch wieder die innere Distanz findet, um zu sagen, ich habe diese Rolle und ich muss auch überprüfen, ob ich dieser Rolle gerecht werde. Weil das ist ja das Problem. Wenn ich die Rolle bin, kann ich nicht mehr überprüfen, ob ich ihr gerecht werde, weil da ist passiert nur noch das, was passiert. Und ganz häufig gibt es natürlich dieses Phänomen, dass es ganz, ganz viele Führungskräfte gibt, die häufig das so leben. Und das ist weder für die Rolle gut, noch für die Menschen.
Mhm. Nun haben die Philosophen der Stoa ja diese Einschätzungen und diese Theorien und diese Überzeugungen in einem Diskurs entwickelt, über Jahrhunderte, kann man fast sagen. Und standen nicht vor der Aufgabe, Unternehmen zu beraten oder Herrscher wahrscheinlich, oder doch?
Naja, man muss ja überlegen, also was haben diese Philosophieschulen früher gemacht? Das ist ja nicht so, wie wir das heute uns vorstellen, dass es in der Universität ein Philosophie-Department gibt und da lernen die Leute dann irgendwelche Feindverästelungen der Logik oder ähnliches, und was dann aber da draußen passiert, ist egal, sondern das sind Schulen gewesen, wo junge, aufstrebende Aristokraten oder andere römische Bürger, sagen wir mal, da halt mit Grundwissen versorgt worden, was es eigentlich heißt, ein gelingendes Leben zu führen. Und das halt auch als Grundvorbereitung für ihre späteren öffentlichen Aufgaben mitzubekommen.
Also vergleichbar schon dem, was Führungskräfte heute in der Wirtschaft, in der Politik auch an Anforderungen haben.
Nur vielleicht mit einer anderen Tiefenschärfe. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass da, was da vermittelt wurde, die haben natürlich auch praktische Sachen vermittelt, wie Rhetorik und auch das Thema Logik und ähnliche Sachen. Aber es ging schon auch darum, innere Autonomie zu befördern. Und dadurch bleibt natürlich auch das Ganze in so einer existenziellen Dimension auch ein bisschen. Wenn es wirklich um die eigene Autonomie geht und was man zu tun hat, dann ist das schon etwas anderes, als wenn ich ein Seminar belege, in dem es darum geht, irgendwelche technisch-instrumentellen Dinge zu lernen. Aber wenn man sich überlegt, welche Positionen damals auch zur Verfügung standen, das waren häufig eben auch Positionen, wo man danach in die Armee gegangen ist. Und dann wurde es sehr existenziell. Und ich glaube, da halt auch eine Vorbereitung zu haben, das gehörte dann auch mit zu einer guten Ausbildung dazu, vielleicht auch in der einen oder anderen Philosophenschule mal zugehört zu haben.
Kann man sich nun das so vorstellen? Gibt es bestimmte Methoden, die aus der stoischen Philosophie kommen, die mit denen Sie jetzt als Unternehmensberater vorgehen? Oder ist es mehr nur so eine Art Hintergrundeinstellung, die Sie zu vermitteln versuchen?
Also ich würde sagen beides. Also es gibt einzelne Methoden, das sind so Übungen, die auch in der stoischen Literatur schon beschrieben sind, die man nutzen kann. Dann ist es sicherlich so, dass einige Kernideen der Stoa aufgegriffen wurden und ja in die kognitive Verhaltenstherapie übernommen wurden, so dass man sagen kann, dass man da sicherlich auch draus bedienen kann in vielen Fällen und damit dann auch stoisches Gedankengut durchaus nutzen würde. Und es gibt aus meiner Sicht natürlich den anderen Bereich noch, dass ich von der Systematik der Stoa her eigene Interventionsformen mir überlege, wie ich dann in der Praxis Gedanken oder Ideen, die ich aus der Stoa mitgenommen habe, in die Arbeit mit Führungskräften mit einbringen kann.
Damit es ein bisschen konkreter wird für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was wären denn konkret solche Kernideen, die die Stoa den Führungskräften oder den Menschen überhaupt auf den Weg gibt, um ein erfüllteres Leben zu führen sozusagen?
Also dazu gehört sicherlich erstmal so dieses Thema innere Freiheit, dass man sich klar macht, man hat einen freien inneren Willen und damit auch die Basis, frei zu entscheiden. Und dass, wenn man diese innere Freiheit nicht für sich konstatiert, dass man ja sagen muss, dann gibt es offensichtlich Glaubenssätze, die man selber nicht beiseite räumen will, die mich davon abhalten, diese innerliche Freiheit zu leben.
Also egal, unter welchen Umständen ich lebe, egal wie arm ich bin oder wie bedrängt, hat man diese innere Freiheit?
Man hat diese innere Freiheit und Seneca sagt ja zum Beispiel, war nicht der ist arm, der wenig Geld hat, sondern der ist arm, der mehr Geld braucht, als er hat.
Also mehr haben will.
Ja. Genau. Ja, ne? Also das, da zeigt man, da sieht er auch schon wieder dieser Perspektivgedanke dann mit drin. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist sicherlich das Thema Achtsamkeit, dass man darauf achtet, was in meinem Inneren an inneren Willen sich manifestiert und was ich tun will. Dass ich das hinterfrage und auch schaue, warum will ich jetzt gerade dahin? Was ist es, was mich im Äußeren lockt? Und ist es so, dass das, was ich mir als Wert davon verspreche, tatsächlich auch richtig ist, oder ist das nicht überzogen? Ja, wenn ich denke, ich brauche noch mehr Geld, wenn ich denke, ich brauche noch mehr Status, ne, wenn ich solche Sachen denke,
dann produziere ich mein eigenes Unglück sozusagen.
Dann laufe ich zumindest Dingen hinterher, wo die Stoiker sagen würden, das wird nicht dazu beitragen, zu einem gelingenden Leben zu kommen. Und die Stoiker sagen ja, wenn man das gelingende Leben erreicht, dann stellt sich ein Zustand ein, der nennt sich Eudaimonia. Und Eu heißt im Griechischen gut und Daimon, also das sind so Zwischenwesen gewesen, die zwischen den Göttern und den Menschen waren und die haben das Schicksal zugeteilt. Man könnte das also so übersetzen, wenn ich ein gelingendes Leben führe, dann teile ich mir selber ein gutes Schicksal zu. Das heißt, oder man könnte auch sagen, Daimonia, zuteilen ist das Verb, also ich teile es mir selber zu, ich begleite mich selber. Und ich würde es so übersetzen, die Stoiker würden sagen, wenn du dich selber gut begleitest, wirst du ein gelingendes Leben führen. Und gut begleiten heißt halt, innere Freiheit anerkennen, innere Achtsamkeit zu kultivieren und noch einige andere Dinge wie mit deinen Emotionen zu arbeiten, zu überprüfen, mit welchen Vorstellungen du durch die Welt gehst und so weiter.
Nun lernen wir das aber nicht, also zu unterscheiden, was ist in meiner Macht und was nicht und was kommt von außen auf mich zu, was produziere ich an innerer Aufregung oder innerer Auseinandersetzung, das lernen wir ja nicht, weder in der Schule noch irgendwann auch. Die Manager haben das ja nie gelernt. Wie kann man überhaupt dann so einen Lernprozess nachholen als Erwachsener?
Indem man Situationen, in denen Menschen zum Beispiel der Meinung sind, dass sie keine innere Freiheit besitzen, mit ihnen gemeinsam reflektiert, ob das wirklich so ist. und welche Glaubenssätze sie aufgeben müssten, damit sie sich zu ihrer inneren Freiheit bekehren können. Ja, und das kann man sowohl mit Einzelleuten Coaching machen, als auch mit Gruppen, wo man dann, ich habe vorhin ja auch so dieses Beispiel gebracht, wo man Leute dazu bringen kann, dass sie sagen, in einer Klagekultur, dass sie auf eine Wand im Workshop draufschreiben, was es alles zu bedauern gilt hier und was alles schlecht ist.
Wir klagen ja gerne über Zustände, genau. Und wollen, dass Manager und Führungskräfte diese Klagen beseitigen, indem sie die Missstände beseitigen, die wir beklagen.
Richtig, diese Wand, die wir dann vollschreiben, ist der Auftrag an die Führungskräfte.
Genau.
Gleichzeitig können wir dann eine Wand vollschreiben, auf der draufsteht, was alles gut ist. Und dann können wir die Leute auffordern, sich selber zu fragen, wann sie denn eigentlich auf die eine Wand gucken und wann sie auf die andere Wand gucken und wer dafür verantwortlich ist, wo sie hingucken. Und da werden die Leute dann schon irgendwann auch verstehen, dass sie selber verantwortlich sind, zu entscheiden, wo sie hingucken.
Das ist ein Beispiel aus Ihrer Beratungspraxis. Eine Führungskraft kann das ja wahrscheinlich weniger leicht auf die Weise machen. Die muss ja im operativen Geschäft sowas irgendwie einfädeln mit den Mitarbeitenden. Ist das denkbar, dass auch eine Führungskraft... Ja.
Also ich finde zum Beispiel, dass in der agilen Methodik zum Beispiel das Thema Retrokultur ein wunderschönes Beispiel ist, wo man sich anschaut, wie gut ist unsere Zielerreichung auf einer skalierten Ebene, wie groß ist oder wie gut ist das Miteinander, das wir haben und was können wir tun, um hier einen Tick besser zu werden. Das heißt auch wieder, das, was wir erleben, reinholen in den Bereich unserer Verantwortlichkeit und als Team sich dafür verantwortlich zu erklären. Und da würde ich als Führungskraft im Prinzip nur den Raum aufmachen und das vielleicht methodisch anleiten, aber der Dialog vollzieht sich dann zwischen allen Beteiligten. Und damit würde ein Team zum Beispiel für sich selber Verantwortung übernehmen.
Das heißt, die Führungsrolle wird quasi vervielfacht.
In der Hinsicht, dass man sagt, diese Aufgabe von Führung, nämlich einen Dialograum bereitzustellen und auch zu überprüfen, wie es uns geht, ist dann zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe gemacht worden, ja.
Was mich an Ihrem Buch auch noch sehr fasziniert hat, das ist dieses Stufenmodell der Entwicklung hin zu einem stoischen Führungsstil, wenn man das so vereinfachend sagen will. Diese insgesamt 6 Stufen reichen von einem eher selbstorientiert impulsiven Verhaltenskonzept, wie man es vielleicht bei kleinen Kindern erwarten würde, bis hin zu etwas, das Sie den systemisch autonomen Zustand nennen. Können Sie uns dieses Modell etwas genauer erläutern?
Ja, also erstmal sollte ich sagen, das Modell stammt in dieser Formulierung von Martin Permantier. Der hat auch 2 Bücher drüber geschrieben, nämlich einmal Haltung entscheidet und Haltung erweitern. Und das geht wiederum zurück auch auf andere Forschende in den USA, die da im letzten Jahrhundert, in den letzten 20 Jahren des letzten Jahrhunderts sehr viel da herausgearbeitet haben. Der Grundgedanke ist der, dass wenn man Menschen beobachtet, wie sie mit sich selber, wie sie mit anderen Menschen und auch wie sie mit Welt umgehen, dass man da sprachlich feststellen kann, dass es unterschiedliche Komplexitätsstufen der Auseinandersetzung gibt. Ja, also man kann ja zum Beispiel sagen, wenn man jemanden fragt, was ist eigentlich Führung? Und dann sagt jemand, wenn ich mich durchsetze. Oder wenn man fragt, ja, was ist Führung? Und dann sagt jemand, naja, wenn ich meiner Aufgabe gerecht werde. Oder wenn ich Führung gut mache.
Das wären schon 2, 3 verschiedene Stufen.
Das wären die Antworten, die auf bestimmte Stufen hinweisen. Und so kann man das weiter dann auch durchgehen. Und auf diese Art und Weise kann man dann aus dem sprachlichen Äußerung eines Teams oder der sprachlichen Äußerung auch einer Führungskraft so einen Hinweis bekommen, wo der Schwerpunkt der Führungskraft oder des Teams im Sinne einer Reifestufe momentan in Bezug auf die Aufgabe jetzt der Führung oder des Teamlebens liegt.
Spiegeln Sie dann so einem Team so eine Einschätzung oder wie gehen Sie damit um mit den Informationen? Sie sagen dann, ihr seid meiner Ansicht nach in der Stufe, wir arbeiten über unsere Kompetenz und so das große Ganze sehen wir nicht so sehr oder wie ist das, muss ich das vorstellen?
Ja, ich mache dann zum Beispiel Interviews im Rahmen von so einer organisationalen Diagnose und dann stelle ich zum Abschluss einfach ein paar Fragen. Vervollständigen Sie mal den Satz. Und dann gucke ich mir das an und dann würde ich auch nicht sagen, ihr seid in einer Reifestufe, sondern die Antworten, die ich gehört habe, die sind eigentlich typisch für eine Kultur, die sie in ihren Schwerpunkt zum Beispiel noch sehr verantwortungs- und rollenorientiert ist oder eher expertenorientiert oder eher wirkorientiert. Und dieses Rückspiegeln, das macht meistens dann einfach schon guten Dialog, weil dass für viele Menschen interessant ist, mal so ein strukturiertes Feedback zu bekommen und so eine Art Positionsbestimmung. Das ist so ein bisschen so wie ein Persönlichkeitsverfahren. Das ist ja auch für viele Führungskräfte total interessant, mal zu hören, was denn Antworten im Hinblick auf Motivatoren, Präferenzen oder was auch immer bedeuten. Und das ist eben jetzt mal eine Diagnose in Anführungsstrichen im Hinblick auf das sprachliche Verhalten, die sprachliche Komplexität, die zur Bewältigung dieser Aufgaben momentan genutzt wird.
Und dieses Gespräch führt dann schon so auch auf die, quasi automatisch auf die Idee, dass es da noch mehr gibt, dass man sich weiterentwickeln kann, dass es da andere Verhaltensmöglichkeiten noch gäbe.
Ja, dass es erstmal andere Beobachtungsmöglichkeiten gibt. Also dieser Punkt, dass ich am Anfang sage, ich will das, was ich will, dann verstehe ich halt, ich kriege das, was in meiner Rolle möglich ist und so weiter, bis hin zu dem Punkt, dass ich verstehe, in manchen Kontexten ist das so, in anderen Kontexten ist das nicht so. Ja, also diese Fähigkeit, so etwas zum Beispiel auch zu kontextualisieren, ist halt eine höhere Komplexität in der Beobachtung, die aber auch mehr Spielräume für das Bearbeiten einer solchen Situation dann auch liefert.
Könnte man sagen, dass Sie so eine Art sokratischen Dialog mit den Führungskräften und Teams führen?
Ja, in der Hinsicht, dass ich nicht versuche, ihnen zu sagen, wie sie es tun müssen, sondern dass ich versuche, sie dazu bringen, dass sie selber die Einsicht gewinnen, dass es attraktiv wäre, Dinge anders zu machen. Und das ist sicherlich etwas, was im sokratischen Dialog auch drin steckt. So, ne? Das bei Sokrates war es ja die Einsicht da rein, dass man weiß oder wahrnimmt, dass man eigentlich nicht weiß. Und dass man daraus dann in Demut auch versucht, an die Dinge anders heranzugehen.
Und dass man dem Gegenüber nicht irgendwelche Fakten vorhält und ihn auf eine Spur bringen will, sondern guckt, wie verhält sich jemand, wie denkt jemand, was treibt ihn an und wo hat er vielleicht auch, kommt er selber in Widersprüche, wenn er über sich spricht.
Aber das tue ich auch nicht, um Leute abzuwerten, sondern das tue ich einfach, um so ein bisschen innere, ich sag mal, Beunruhigung zu schaffen. So, dass man irgendwie merkt, na stimmt, das habe ich eigentlich nicht zu Ende gedacht.
Das ist ja irgendwie. Ach so, also es ist also nicht durchgehend so die Gelassenheit, die bei Ihnen eine Rolle spielt, sondern eine innere Beunruhigung.
Naja, dass man sich überlegt, naja, also wenn ich jetzt auf etwas aufbaue, was eigentlich nicht zu Ende gedacht ist, dann kann das ja auch dazu führen, dass manche Dinge auf Sand gebaut sind. Und das ist ja vielleicht ein Anlass, auch mal drüber nachzudenken.
Dass die Beteiligten, dass die das weiter in ihrem Gehirn vorantreiben und bedenken. Wir fragen immer, wer müsste dieses Buch denn unbedingt lesen? Und wieso?
Ich würde sagen, jeder, der in einer Führungsrolle steht und ein Interesse daran hat, sich in dieser Führungsrolle zu entwickeln, glaube ich, könnte davon profitieren, weil das ein sehr entwicklungsorientiertes Buch einfach ist. Und vielleicht auch nochmal die Leute, die mal einen neuen Blick auf Führung kennenlernen wollen, weil ich habe ja in meinem Buch Führung in gewisser Hinsicht auf den Kopf gestellt, weil Führung wird ganz häufig eben von den Menschen her gedacht. Ja, dass man sagt, also so früher Great Man Theory, ne, also Leute, die eine bestimmte Eigenschaft haben, werden tolle Führungskräfte. Oder dann der
Persönlichkeiten
oder der eher fähigkeitenorientierte Ansatz, wo man sagt, Menschen, die bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen haben, werden gute Führungskräfte. Dann kommt dazu jetzt Menschen, die empathisch sind, werden gute Führungskräfte und so weiter. Es ist schon irgendwie, ja, das ist alles wichtig, aber eigentlich aus meiner Sicht geht es darum zu erkennen, welche Bedarfe haben die Systeme eigentlich, mit denen Führungskräfte umgehen. Weil es sind Systeme, es sind halt Teams oder es sind Dyaden, also Zweierbeziehungen, wenn man sich den Mitarbeitergespräch sich anschaut, oder es sind eben Organisationen oder Projekte oder ähnliches. Und die haben als Systeme eben bestimmte Bedarfe, die sich aufgrund ihrer Struktur immer wieder ergeben. Und das ist ja das Interessante, was man heutzutage aus der modernen Systemtheorie auch rausbekommt, dass die Systemstrukturen immer wieder ähnlich sind. Also dass man das, was man, wenn man Leuten zuhört, raushört, um was es denn eigentlich geht, dass sich da immer wieder gewisse, ich sag mal, semantische Cluster bilden. Also es geht immer wieder um ähnliche Themen. So, und das zu verstehen, dass diese Themen da sind, dass zwar zum Beispiel zwischen diesen Themen Spannungen herrschen und dass irgendjemand da sein muss, sich darum zu kümmern. Das ist so eigentlich so dieser Gedanke, dass man sagt, ich muss erstmal verstehen, was Führung funktional bewirkt. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich mir überlegen, wie ich Führung organisieren will. Und dann kann ich mir überlegen, welche Rollen dabei rauskommen und was müssen Menschen mitbringen, damit sie in diesen Rollen wirksam werden.
Also Führung ist immer in einem Spannungsfeld von Anforderungen, findet es statt. Und es ist nicht Aufgabe der Persönlichkeit, diese Spannung, also in der Persönlichkeit der Führungskraft quasi aufzuheben, sondern Persönlichkeit ist was ganz anderes. Und ich kann mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten in den Rollen agieren, wenn ich es schaffe, meine eigene Zufriedenheit nicht zu sehr abhängig zu machen von dem, was mir in meiner Führungsrolle mir abverlangt wird. Ist das so? Kann man das vereinfachen?
Ja, ich würde sagen, platt gesagt ist das, umso weniger ich mir selber im Weg stehe, während ich diese Aufgabe erledige, umso besser kann ich diesen Job machen. Umso mehr ich mich um mich selber kümmern muss, weil ich mit mir selber zu schaffen habe, während ich in der Rolle agiere, umso weniger aufmerksam bleibt eigentlich für die Führungsaufgabe.
Also eigentlich müssten Führungskräfte, alle Führungskräfte, die irgendwie leiden unter ihrer Rolle oder Stress haben, die müssten eigentlich auf ihr Buch fliegen.
Ja, also es wäre zumindest eine Menge an Angeboten da drin. Man muss halt diesen Weg dann vielleicht auch mögen, ne? Weil es gibt ja viele Angebote draußen. Aber das wäre jetzt einmal ein philosophisches Angebot im Sinne einer Lebensphilosophie, um im Rahmen meines eigenen Lebens, wenn Führung da drin vorkommt, einen besseren Zugang zu dieser Rolle zu finden.
Kann man jetzt auch sagen, das stoische Konzept fokussiert aber doch auf die Person der Führungskraft? Oder sagt das stoische Konzept auch etwas aus über Systeme an sich?
Also man findet jetzt in den stoischen Texten nicht wirklich jetzt sehr genaue Beschreibungen der Systeme, also Team oder Organisation oder sowas. Das war in der Form halt nicht da. Was aber für mich eine Erkenntnis in dem Buch ist, dass ich ja versucht habe am Anfang bei der Herleitung dieses Führungsverständnisses, wie ich es eben dargestellt habe, ein Bild von Organisationen, von Führung, ich nenne das systemisch-syntaktisch, also syntaktisch heißt ja Strukturen, also die Systemstrukturen rauszuarbeiten, die da eine Rolle spielen, und habe danach dann die Entwicklungstheorie der Stoiker analysiert und bin dann zu einem systemisch-syntaktischen Bild einer Person gekommen und habe festgestellt, dass diese Strukturen fast identisch sind, strukturgleich, sodass man auf die Idee kommen kann, dass, wenn man das überträgt, und man sieht ja, dass in dem stoischen Entwicklungsmodell für eine Person auch Entwicklungsstufen drinstecken, dass vieles dafür spricht, dass diese Entwicklungsstufen auch in Teams und in Organisationen vorkommen. Und Prinzipien, die dazu führen, dass ich innere Kohärenz bilde und zu einem gelingenden Leben komme, auch umgesetzt werden können auf Teams und auf Organisationen. Und das habe ich angedeutet unter dem Begriff systemische Kohärenzdynamik.
Das heißt, die Stoa hat auch was mit Systemtheorie quasi zu tun?
Ich finde verblüffenderweise ja. Das ist nicht erwartbar gewesen, aber das zeigt sich irgendwie für mich in der Analyse im Buch.
Das wäre dann sozusagen sowas wie eine offene, weiterführende Frage in Ihrem Buch,
ja.
mit der das Buch uns zurücklässt. Es sei denn, Sie schreiben ein neues Buch. Ist das in der Planung?
Also für mich ja, weil ich jetzt im Prinzip schon auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren parallel zu der Arbeit an der Stoa angefangen habe, meine Coaching- und Beratungskonzepte aus dieser gedanklichen Struktur heraus auch tatsächlich für mich so zu systematisieren und das auch zu nutzen. Macht das auch jetzt schon eine Trainingsveranstaltung, wo ich Leuten einfach auch diese Systematik da zeige. Und also für mich war das extrem fruchtbar bisher. Und das, was halt jetzt noch fehlt, wäre, das mal in operationalisierter Form in ein Buch zu schreiben. Und das wäre tatsächlich der zweite Teil dieses Buches. Weil hier geht es erstmal darum, wie ich mich selber gut entwickeln kann, innerhalb der Führungsrolle mithilfe der stoischen Lebensphilosophie. Und der zweite Punkt wäre dann das, was da angedeutet wird. In den Anhängen steht auch einiges schon drin zu Entwicklungsstufen in Teams und Organisationen. Aber das jetzt tatsächlich in die Praxis mal zu übertragen, zu sagen, so kann man dann Organisationsentwicklung und Teamentwicklung mithilfe dieser Gedanken dann auch vorantreiben.
Okay, also den Namen Alexander Zock sollte man auf dem Schirm behalten, würde ich sagen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alexander Zock mit dem Buch Der Weg der Stoa in der Führung, 288 Seiten, im Redline Verlag erschienen für 20 Euro. Es ist in der Tat äußerst empfehlenswert. Ich sage, nachdem ich es wirklich auch gelesen habe und heute Abend noch mit anderen Leuten darüber diskutieren konnte, dieses Buch ersetzt hunderte von Managementbüchern. Beste, allerwärmste Leseempfehlung an unsere Hörer. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sie hörten einen Podcast von Stratum Connect, dem Ort, wo sich Menschen, Bücher und Welten begegnen. Alle zukünftigen Veranstaltungen und die Podcasts zu den Buchevents finden Sie unter www.stratum-connect.de und natürlich in den Shownotes.